RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Im nordenglischen Liverpool ist am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 2 Menschen, darunter ein Kind, wurden nach Angaben der örtlichen Behörden schwer verletzt. Insgesamt 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittler nahmen einen 53-jährigen Briten fest. Derzeit werde nicht von einem Terrorakt ausgegangen. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. Angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Ukraine hat Bundeskanzler Merz eine härtere Gangart angekündigt. Es werde keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen geben, die an die Ukraine geliefert werden, sagte der CDU-Politiker. Dies gelte für Briten, Franzosen, Amerikaner und Deutsche. Ob Deutschland dann aber tatsächlich den reichweitenstarken Taurus-Marschflugkörper liefern will, ließ er offen. Am Abend ist Merz außerdem zum Gipfel der nordischen Länder in Finnland eingetroffen. Zu Beginn der Gespräche haben mehrere Regierungschefs vor dem russischen Präsidenten Putin gewarnt. Uli Haug berichtet.
Der finnische Premierminister Orpo sagte, Russland stelle eine langfristige Gefahr für uns und für ganz Europa dar. Und zwar nicht nur militärisch, sondern auch durch Cyberattacken und Vorfälle in der Ostsee, wo mehrfach Unterseekabel beschädigt worden waren. Am zweiten Tag seines Finnlandbesuchs trifft Bundeskanzler Merz den schwedischen Ministerpräsidenten und den finnischen Regierungschef zu Einzelgesprächen.
In Potsdam wird voraussichtlich Ende September ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Das hat Antenne Brandenburg vom RBB erfahren. Der bisherige Oberbürgermeister Schubert war am Sonntag bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Schubert stand seit längerem in der Kritik. Die Fraktionen im Stadtrat warfen ihm parteiübergreifend Führungsversagen vor. In Berlin wird das Straßennetz in den kommenden Monaten neu vermessen und dokumentiert. Spezielle Fahrzeuge fahren dazu mit Kameras durch die Straßen. Die Daten sollen zum Beispiel dabei helfen, Bauprojekte schneller voranzubringen. Laut Senatsverkehrsverwaltung gelten beim Erfassen der Straßen strenge Vorgaben im Hinblick auf den Datenschutz. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat das Rückspiel in der Relegation bei der SV Elversberg mit 2:1 gestern Abend gewonnen. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht mal mehr, mal weniger Wolken. Es bleibt meist trocken. Die Werte gehen runter auf 10 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 13, Fürstenberg-Havel 9 Grad. Am Tage dann neben Sonne, im Norden dichte Wolken, auch Regen ist möglich, bei maximal 18 bis 22 Grad. Es ist 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Es ist eine verhältnismäßig ruhige Nacht, auch jetzt gibt es keine Meldung, daher eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Reza Wafa. Hallo. Etwa 30 Kinder und ältere Menschen sind im Gazastreifen in den vergangenen Tagen verhungert. Das berichten palästinensische Behörden. Zigtausende sind laut Hilfsorganisationen von akuter Nahrungsmittelknappheit betroffen. Gleichzeitig hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen und damit auch auf die Menschen dort verstärkt. Immer mehr Länder kritisieren Israel. Deutschland hat sich bislang eher zurückgehalten und prescht jetzt auch nicht vor, wenn es um Kritik an den israelischen Angriffen geht. Einige bewerten es aber zumindest als deutlich werdende Kritik, die Kanzler Merz jetzt übt. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen, sagt er beim WDR-Europaforum in Berlin. Das sagt Merz aber natürlich auch im Bewusstsein, dass Deutschland immer noch Waffen an Israel liefert. Aus der SPD kommen zumindest jetzt Forderungen nach einem Stopp deutscher Waffenlieferung. Tim Erstmann.
Die Zurückhaltung im politischen Berlin, sie schwindet, auch beim Kanzler. Als beim WDR-Europaforum die erwartbare Frage nach Israels Vorgehen im Gazastreifen kam, wurde Friedrich Merz sehr deutlich. Und das will er auch sein, wenn er das nächste Mal mit Israels Regierungschef redet.
Ich werde auch in dieser Woche noch mit Netanyahu sprechen. Ich bin in den letzten 2 Jahren ja schon 2-mal bei ihm gewesen und habe ihm hinter verschlossenen Türen gesagt, übertreibt's nicht. Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Die Kritik an Israel wird immer lauter und die Bundesregierung gerät zunehmend in Erklärungsnot. Wie weit soll die deutsche Solidarität mit dem angegriffenen Land gehen? Wie weit kann sie gehen, wenn Hilfslieferungen gar nicht, wie in den vergangenen Monaten, oder wie aktuell nur spärlich in den Gazastreifen gelangen? Zu spät und zu wenig, das sagt das Auswärtige Amt über Israels Umgang mit der humanitären Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung. Adis Achmetowitsch, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, fordert eine klare Sprache gegenüber der israelischen Regierung.
60 Jahre diplomatische Beziehungen, 60 Jahre Freundschaften, da muss man auch ehrlich sein seinem Freund, seinem Partner gegenüber. Das, was Israel in Gaza macht, ist völkerrechtswidrig.
Achmetowitsch gehört zu einer Gruppe von SPD-Abgeordneten, die einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel verlangen. Deutsche Unternehmen liefern vor allem Komponenten von Waffensystemen und Ersatzteile an die israelische Armee. Im Gazastreifen kommen Kampfpanzer zum Einsatz, die zum Teil aus deutschen Produkten bestehen. Vor der Küste des Kriegsgebiets kreuzen auch die in Deutschland gebauten Korvetten. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres wurde eher kein Großgerät geliefert. Insgesamt genehmigte die Bundesregierung den Export von Rüstungsgütern im Wert von rund 28 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausfuhren auf gut 161 Millionen. Über die Exporte entschieden wird im Bundessicherheitsrat. Das Gremium tagt geheim. Ein komplettes Waffenembargo gegen Israel lehnt Bundesaußenminister Johann Wadephul ab. Das machte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Spanien deutlich, das für einen solchen Lieferstopp wirbt. Im Deutschen Bundestag ist das nur bei der Linksfraktion die offizielle Linie. Die Grünen verlangen einen Exportstopp von Rüstungsgütern, die im Gazakrieg eingesetzt werden können. Parteichef Felix Banaschak.
Wer jetzt fordert, dass sämtliche militärische Unterstützung Israels eingestellt werden sollte, muss erklären, dass Israel sich auch nicht mehr gegen beispielsweise Angriffe aus dem Iran zur Wehr setzen können soll.
Armin Laschet, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, gehen die öffentlichen Forderungen nach Sanktionen gegen Israel zu weit. Er hält sie für die falsche Strategie im Umgang mit der israelischen Kriegsführung.
Wir müssen doch dazu kommen, dass das aufhört. Und da ist die stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt, wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche.
So ganz auf stille Diplomatie will Laschets Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz nun offenbar nicht mehr setzen.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Der Druck, unter dem diese besten Freunde stehen, erhält an. Die politische Debatte über den Umgang mit der israelischen Regierung wird weitergehen.
Ja, und während Deutschland darüber diskutiert, wie man zu den Angriffen Israels steht, greift Israel den Gazastreifen weiter an. Konkreter das Gebäude einer früheren Schule in Gazastadt. Mindestens 36 Menschen sind dabei getötet worden, darunter auch viele Kinder. Und der Raketenbeschuss geht weiter.
Kein Ende der Gewalt im Gazakrieg. Die Hamas feuert Raketen auf Israel. Das israelische Militär reagiert mit Raketenbeschuss und Artilleriefeuer. Dutzende, darunter viele Zivilisten, sterben in der Nacht in einer ehemaligen Schule in Gaza City, die als Notunterkunft genutzt wurde. Das israelische Militär erklärt, es habe dort eine Kommandozentrale der Hamas und des islamischen Dschihad angegriffen. Ganz andere Töne kommen aus Washington. Erneut positioniert sich US-Präsident Donald Trump. Seine Botschaft, es könnte bald einen Waffenstillstand geben. Ich denke, wir könnten gute Nachrichten aus dem Gazastreifen bekommen von der Hamas. Wir wollen sehen, ob wir den Krieg stoppen können. Mit Israel haben wir Gespräche geführt und wir wollen sehen, ob wir die ganze Situation so schnell wie möglich beenden können. Zum wiederholten Mal stellt der US-Präsident ein mögliches Ende der Kämpfe in Aussicht. Doch seine Aussage steht im Gegensatz zu der Ankündigung des israelischen Militärs, in den kommenden 2 Monaten drei Viertel des Gazastreifens besetzen zu wollen. Und der Abgeordnete Avichai Baron von der Regierungspartei Likud macht im Radiointerview mit dem israelischen Sender 103 FM klar, der Krieg wird erst beendet sein, wenn Israel seine Kriegsziele erreicht. Wenn wir die Hamas in 2 Monaten noch nicht bezwungen haben sollten, werden wir nicht unsere Waffen niederlegen. Und wir werden auch nicht unsere Waffen niederlegen, wenn es uns in 2 Monaten noch nicht gelungen sein sollte, die Geiseln zurückzubringen. Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Der frühere israelische Botschafter in den USA, Michael Oren, kann angesichts dieser zeitlichen Vorgaben buchstäblich nur den Kopf schütteln. Er rechnet früher mit einem Waffenstillstand. Derzeit ist mit Blick auf den Gazastreifen bis auf die USA die ganze Welt gegen uns. Wenn ich jetzt die Nachricht lese, dass die Armee davon ausgeht, sie könne in 2 Monaten 75% des Gazastreifens besetzen, dann muss ich mir an den Kopf fassen. 2 Monate noch? Ich würde überrascht sein, wenn es noch 2 Wochen wäre. Während über ein mögliches Ende des Krieges diskutiert wird, verschärft sich weiter die Versorgungssituation im Gazastreifen. Helfen soll nun ein neues Versorgungssystem. Ein privates Unternehmen mit dem Namen Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF, koordiniert ab sofort die Verteilung von Hilfsgütern in dem Küstenstreifen. Dazu werden zunächst 4 Verteilungszentren eingerichtet, die für jeweils 300.000 Menschen ausgelegt sind. Rettungssanitäter Thorsten Schröer ist für die Berliner Hilfsorganisation CADUS immer wieder im Gazastreifen im Einsatz. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Tel Aviv bezweifelt er, dass das Konzept mit den Verteilerzentren die Situation verbessert.
Das größte Problem ist unserer Meinung nach, dass es nicht mehr möglich, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Dass Menschen in Gefahr gebracht werden, um diese sicheren Verteilzentren erreichen zu können. Schwache, immobile Patienten und Personen werden wieder ausgeschlossen. Und dazu kommt, dass humanitäre Grundsätze nicht eingehalten werden können.
Weil möglicherweise die israelische Regierung eng mit der Gaza Humanitarian Foundation verbunden ist, was völkerrechtlich problematisch ist. Pünktlich zum Beginn der Arbeit der GHF hat jedenfalls Jake Wood, der Leiter des Unternehmens, das Handtuch geworfen. Seine Begründung: die Stiftung könne ihre Ziele nicht erreichen, ohne die humanitären Prinzipien von Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu gefährden.
Aus Tel Aviv war das Julio Segador hier in der ARD-Infonacht. Mit Russland wollen nur die wenigsten deutschen Politiker und Politikerinnen sprechen, wenn überhaupt dann nur über den Ukraine-Krieg. Allein darum sorgt wohl der Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für Aufsehen. Er will eine Art Annäherung an Russland. Der CDU-Politiker hat vorgeschlagen, die Nord Stream Pipelines wieder für Gasimporte zu nutzen, um mit Russland ins Gespräch zu kommen. Und die Reaktion auf den Vorschlag, die haben nicht lange auf sich warten lassen. Bianca Schwarz dazu.
Die schärfsten Worte hat der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaschak gefunden. Er nannte Kretschmers Vorschlag, Zitat, überdurchschnittlich dumm dreist. Wieder Gas aus Russland zu beziehen, sei nicht im Interesse der deutschen und europäischen Unabhängigkeit, sondern ein von vorne bis hinten falsches Signal. Im Gegensatz dazu argumentiert Sarah Wagenknecht vom BSW mit wirtschaftlichen Interessen. Mit dem preiswerten Gas aus Russland könne man, Zitat, die Deindustrialisierung Deutschlands abwenden. Wagenknecht empfahl Kretschmer, eine Bundesratsinitiative zu starten. Die Unterstützung des BSW habe er. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich mit seinem Vorschlag auch klar gegen Bundeskanzler Friedrich Merz. Merz unterstützt den Plan der EU-Kommission, mit einem neuen Sanktionspaket die Reaktivierung der Pipelines zu verhindern. Das Paket ist die Reaktion der EU darauf, dass Russland keine Waffenruhe mit der Ukraine eingeht.
Die ARD-Infonacht.
Wie innovativ sind die einzelnen Regionen Deutschlands? Also wo werden die meisten Patente angemeldet? Was die Patente angeht, die Hochschulen anmelden, gibt es ganz aktuelle Zahlen des IFO-Instituts, die belegen, den Spitzenplatz belegt dabei ein Bundesland im Osten, Sachsen nämlich. Ein Beispiel für die innovative Forschung der Hochschulen in Sachsen hat Ralf Geißler.
Eine Energiesparbirne hat womöglich jeder noch irgendwo rumliegen. Also keine moderne LED, sondern so eine klassische, von innen weiß beschichtete Energiesparbirne. In dieser weißen Schicht unterm Glas stecken seltene Erden. Metalle, deren komplizierte Namen der Forscher Peter Böhlens auswendig kann.
Es gibt Yttrium, Europium, Terbium, Lanthan und Zer.
Vor allem Terbium sei teuer und in der Windradindustrie begehrt. Böhlens will diese seltenen Erden deshalb recyceln. Dafür hat er ein Verfahren mitentwickelt, das die Stoffe aus alten Energiesparbirnen separiert, mit Hilfe von Biotechnologie und Magnetismus. Das Recycling könne sich lohnen.
In den vergangenen 15 Jahren wurden jährlich in Europa ungefähr 800 Millionen Lampen entsorgt. Das ist eine ganz schöne Menge. Und bis jetzt wurden die Lampen ziemlich gut eingesammelt und auch separat behandelt, aber die seltenen Erden wurden in ganz Europa nur deponiert. Es gab bis jetzt keine einzige Firma, die sie recyceln konnte.
Böhlens kann. Das Verfahren dafür wurde von ihm und dem Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Freiberg patentiert. Es ist nur ein Beispiel für die rege Forschungstätigkeit sächsischer Hochschulen. Wie viele Patente diese jährlich anmelden, hat sich Joachim Ragnitz vom Dresdner IFO-Institut angesehen. Das Ergebnis hat ihn überrascht.
Wir haben uns Patentanmeldungen insgesamt angeschaut und vor allem dann eben bei den Hochschulen. Und da ist das Auffällige und Interessante, dass halt in Sachsen mit 23 Patenten je 100.000 Einwohner aus den Hochschulen viel, viel mehr Innovationen da eben patentiert werden, als es in Westdeutschland der Fall ist, wo man gerade bei 4 Patenten je 100.000 Einwohnern ist.
Sachsen sticht bei den Patentanmeldungen durch Hochschulen regelrecht heraus. Ein Grund, laut Ragnitz, das Land setze stark auf Natur- und Ingenieurwissenschaften, vor allem in Dresden, Chemnitz und Freiberg. Die dortigen Hochschulen würden die schwache Forschungstätigkeit sächsischer Unternehmen kompensieren. Ragnitz sieht aber auch ein Problem. Es gelinge nicht ausreichend, die Hochschulpatente wirtschaftlich nutzbar zu machen. Andreas Horn von der Wirtschaftsförderung Sachsen will das so nicht stehen lassen. Er sagt, Sachsen tue viel, um universitäre Forschung in wirtschaftliche Erfolge zu überführen.
Wir organisieren jedes Jahr für die Schwerpunktbranchen eine ganze Reihe von, wir nennen es die Projektwerkstätten, wo wir eben neue Technologietrends mit den Anwendern zusammenbringen. Also dort treffen sich Unternehmen, Wissenschaftler und eben auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und reden über ganz konkrete Technologietrends und überlegen gemeinsam, wie sie daraus Produkte und Dienstleistungen entwickeln können, um die dann auch wirtschaftlich zu nutzen.
Horn resümiert aber, man könne natürlich immer noch besser werden. Peter Böhlens will sein Patent tatsächlich wirtschaftlich nutzen. Für das Recycling seltener Erden in Energiesparbirnen rede er derzeit mit Industriepartnern.
Es ist ein Anruf, der an einigen Stellen für hochgezogene Augenbrauen sorgt und an anderen für Spekulationen. Und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Das Telefonat nämlich zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Thema ist natürlich der Zollstreit gewesen. Wie da die Zeichen stehen und wie das Telefonat bewertet wird, dazu aus Brüssel Jakob Mayer.
Im transatlantischen Zollstreit stehen die Zeichen vorübergehend wieder auf Entspannung. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte nach eigenen Worten ein gutes Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump. Das Telefonat kam nach Angaben aus der Kommission auf Brüssels Initiative zustande, um die Wogen zu glätten. Von der Leyen verwies auf X darauf, dass die EU und die USA über die engsten Handelsbeziehungen der Welt verfügten. Europa sei bereit, die Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben, betonte von der Leyen. Für eine gute Einigung brauche die EU aber die Zeit bis zum 9. Juli. Trump hat das zugestanden, nachdem er am Freitag noch mit 50% Zoll auf EU-Waren schon ab dem kommenden Wochenende gedroht hatte. Für die Bundesregierung ist die zwischenzeitliche Deeskalation im Zollkonflikt eine gute Nachricht. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer erklärte vor einem Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel:
Für uns ist es jetzt die Aufgabe, in dieser freien Zeit zu versuchen, Lösungen zu finden, dass auf beiden Seiten des Atlantiks die Zölle nicht erhöht werden. Es ist wichtig für unsere Menschen, für die Bevölkerung, dass wir hier tätig werden und wir werden hier zeitnah auch daran arbeiten.
Wichtig ist nach Rainers Ansicht, dass die EU geeint mit einer starken Stimme spricht. Die Europäische Union und die USA haben Anfang April vereinbart, höhere Zölle und Gegenzölle bis Juli auszusetzen, um Verhandlungen zu ermöglichen. Die schienen in der vergangenen Woche zunächst näher zu rücken, nachdem beide Seiten erstmals konkrete Forderungen ausgetauscht hatten. Am Freitag erklärte Trump dann auf seinem Online-Dienst Truth Social, unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts. Der US-Präsident warf der EU wieder vor, Handelsbarrieren zu errichten und durch Mehrwertsteuern, Unternehmensstrafen, Währungsmanipulationen und ungerechtfertigte Klagen gegen US-Unternehmen ein inakzeptables Handelsdefizit der Vereinigten Staaten herbeizuführen. Trump ist das US-Defizit beim Güterhandel mit der EU ein großer Dorn im Auge und er hat ein besonderes Problem mit nicht-monetären Handelshemmnissen, wie er es nennt. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, betont:
Wir haben eine klare Position, klare Elemente, über die wir reden können, über Zölle, über mögliche zusätzliche Einkäufe in den USA, über Anerkennung von Standards, von Zertifizierung und Konformitätsbescheinigungen. Aber es ist völlig klar, wir können nicht über europäische Gesetzgebung verhandeln.
Dass Trump jetzt wieder von seiner Drohung abgerückt ist, schon ab 1. Juni höhere Zölle einzuführen, ist für Lange ein Zeichen, dass er an Verhandlungen interessiert ist. Die EU werde aber nicht nur seine Forderungen abnicken, so lange. Der SPD-Handelsexperte wird in Washington mit US-Regierungsvertretern reden. Er will nach eigenen Worten die Botschaft übermitteln, dass die EU zu Verhandlungen über bestimmte Bereiche bereit sei, sich aber nicht unter Druck setzen lassen werde.
Und zudem werde ich auch klar sagen, ist die Europäische Union gegründet worden, um Frieden in Europa zu stabilisieren und gedeihliches Miteinander zu entwickeln und nicht um die Vereinigten Staaten zu piesacken.
Lange betont, dass die EU im Ernstfall schnell mit Gegenmaßnahmen reagieren und dabei auch erstmals US-Dienstleistungen einbeziehen könnte, bei denen die EU ein Defizit mit den USA hat.
Der Stichtag.
Und da geht es jetzt um einen der erfolgreichsten Köche der Welt. Der Brite Jamie Oliver feiert heute seinen 50. Geburtstag. Birgit Sagemann mit einem Porträt.
Put your garlic in.
The Naked Chef, der nackte Koch. Damit fängt alles an. Der Titel der ersten Kochsendung mit Jamie Oliver ist genauso unkonventionell wie der Typ selbst. Dieser 24-Jährige mit strubbeligem Haar und T-Shirt trägt weder Schürze noch Kochmütze. Er fährt mit der Vespa zum Wochenmarkt, um frische Zutaten einzukaufen. Er redet übers Essen wie andere über Fußball, mischt Salat mit den Händen und zeigt, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, leckere Gerichte auf den Tisch zu bringen.
Cooking's gotta be simple, it's gotta be tasty, it's gotta be fun.
Jamie Oliver mischt die englische Küche auf. Gutes Essen auf das Wesentliche reduzieren mit einfachen Zutaten, ohne großen Aufwand und komplizierte Geräte. Eben nackt. Darum geht es. Bevor The Naked Chef on Air geht, fragt er sicherheitshalber aber nochmal seine Oma wegen dieses Titels.
Bist du sicher, dass die Leute mich nicht für einen Pornostar oder so halten? Und sie meinte, nein, Liebling, das ist schon okay. Die anderen Ideen waren nicht ganz so gut. Es gab ein paar andere seltsame Namen, die aber nie ganz den Nagel auf den Kopf trafen.
The Naked Chef macht ihn schlagartig berühmt. Er wird zum Popstar der Kochszene und versteht es brillant, sich zu vermarkten. Seine Leidenschaft fürs Kochen hat James Trevor Oliver als Teenager im Pub seiner Eltern entdeckt. Die Küche war seine Rettung, sagt er später, denn in der Schule hatte er als Legastheniker zu kämpfen.
The kitchen genuinely did save me, because school was tough. I was the kid that struggled with conventional learning.
In London lernt er richtig kochen und wird 1999 im legendären River Café an der Themse fürs Fernsehen entdeckt. Von da an geht es steil bergauf. Es folgen weitere Kochsendungen. Er engagiert sich für besseres Schulessen und verzweifelt fast an der Begeisterung vieler Kinder für Fast Food und an den strengen Kostenvorgaben. Denn da kommt es auf jeden Penny an. Ganz anders, als er es als Küchenchef im Restaurant gewohnt ist.
Normalerweise sagen wir, lasst uns etwas Tolles erfinden. Und dann findet man heraus, was es kostet, schlägt 65% drauf und verkauft es.
Nicht nur in Schulkantinen versucht er etwas zu ändern. Er bringt Menschen an den Herd, die sich das bis dahin nicht zugetraut haben. So wie die junge alleinerziehende Mutter, die ihren Kindern immer Fertigessen vorsetzt.
I am Natasha, I'm 22.
In einem Crashkurs zeigt Jamie Oliver Natascha und anderen Anfängern einfache Rezepte. Die Belohnung am Ende: ein 5-jähriges Mädchen lobt das erste selbstgekochte Essen der Mutter.
Did she say lovely? Go on, girl! Come on!
Neben den Kochshows baut sich Jamie Oliver nach und nach ein eigenes Gastro-Imperium auf. Mit Restaurants in nahezu jeder größeren britischen Stadt. Bis zum Absturz 2019. Er hat sich verkalkuliert. Der Schuldenberg ist zu groß, es folgt die Insolvenz. 22 Filialen müssen schließen, rund 1000 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Und der erfolgsverwöhnte Starkoch erfährt viel Kritik und Häme. Die härteste Zeit seines Lebens, sagt er rückblickend. Aber inzwischen läuft es wieder für ihn. Seine Fans sind treu. In mehreren Ländern hat er neue Restaurants eröffnet, unter anderem in Deutschland in der Berliner Friedrichstraße. Auch sein neuestes Kochbuch mit Rezepten für den Airfryer ist wieder ein Bestseller. Heute feiert Jamie Oliver seinen 50. Geburtstag.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Charlin Janocha und dem Klassenerhalt von Fußball-Bundesligist FC Heidenheim. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat die SV Elversberg im Relegationsrückspiel in der letzten Sekunde mit 2:1 geschlagen und bleibt der Liga damit erhalten. Thomas Wollscheid war beim Spiel mit dabei.
Was war das für ein spannendes Fußballspiel? Entschieden wurde es in der 95. Minute durch einen Treffer von Leo Sienza nach einem Traumpass von Paul Wanner, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde. Ausgerechnet also vom Ex-Elversberger. Heidenheim war in der 8. Minute durch Matthias Honsack in Führung gegangen. Elversberg konnte in der 31. Minute durch seinen Kapitän Robin Fellhauer ausgleichen. In der zweiten Halbzeit Elversberg die bessere Mannschaft, ohne allerdings die ganz großen Tormöglichkeiten zu haben. Die eine einzige nutzte dann Heidenheim in der 95. zum 2:1-Sieg in Elversberg.
Die Klasse halten will auch Eintracht Braunschweig. Nach dem 2:0-Erfolg im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken haben die Niedersachsen gute Aussichten auf den Verbleib in der 2. Liga. Die Eintracht um Trainer Marc Fitzner selbst aber ermahnt sich, im Rückspiel nochmal eine ebenso konzentrierte Leistung abzurufen.
Wir sind verschiedene Szenarien durchgegangen, wie denn jetzt das Rückspiel laufen kann. Haben auch dann wieder das Spiel in Phasen strukturiert, was auf uns zukommen kann. Es treten dann im Spiel auch immer wieder Situationen auf, mit denen kann man nicht planen, darauf werden wir reagieren, aber wir haben vieles durchgespielt, sind vorbereitet und fühlen uns auf jeden Fall gewappnet fürs Rückspiel.
Denn so vorteilhaft ein 2:0 aus dem Hinspiel auch sein mag. 90 Minuten bleiben Saarbrücken, um Coach Alois Schwarz noch, um das Ding zu drehen.
Wir haben Halbzeitstand 0:2. Deswegen glauben wir dran und da können das noch drehen. Wir müssen nur ein bisschen couragierter auftreten, mutiger auftreten. Wir müssen auch natürlich, dürfen die Bälle nicht so schnell verlieren.
Braunschweig gegen Saarbrücken, das Relegationsrückspiel heute Abend 20.30 Uhr ist Anpfiff. Mit den French Open läuft das zweite von 4 Grand Slam Tennisturnieren in diesem Jahr. Guido Ringel hat Tag 2 in Paris zusammengefasst.
Das war die große Überraschung. Das Turnier hat in diesem Jahr den ersten Paukenschlag und dafür verantwortlich ist Daniel Altmaier, denn er hat das Kunststück fertiggebracht, den Topspieler Taylor Fritz aus dem Turnier zu werfen. 4 clevere Sätze des Deutschen bei seinem, wie er selbst sagt, Lieblingsturnier und dann war der Sprung in die zweite Runde gemeistert. Altmaier bot auf dem drittgrößten Platz der Anlage überlegtes Tennis mit viel Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Stärke. Gewürzt mit einigen Tempowechseln brachte er den US-Amerikaner ein ums andere Mal in Verlegenheit. Fritz mag eher den Hartplatz und nicht den Sand von Paris. Den durchwühlt viel lieber ein Daniel Altmaier, der unter Beweis stellt, dass er das Zeug hat, auch mal ganz oben mitzuspielen. Ausgespielt haben die 3 anderen deutschen Starter am Montag, nämlich die Damen Maria und Korpatsch sowie Jan-Lennard Struff. International gesehen haben 3 Mitfavoriten klare Signale gesetzt. Iga Świątek und auch Carlos Alcaraz sowie Jannik Sinner sind souverän weiter.
Deutschlands Bester Alexander Zverev will dann heute nachziehen und das, obwohl er zuletzt nur etwas eingeschränkt trainieren und spielen konnte.
Wenn man es so auf dem Papier sieht, klar, die Vorbereitung war jetzt nicht ideal. Ich meine, ich war nicht verletzt. Ich habe Magenvirus gehabt. Das geht nach ein paar Tagen weg und dann fühlt man sich auch wieder fit und ich hoffe, dass ich dann wieder zurück zu 100% komme.
Das Spiel von Alexander Zverev ist für heute Mittag angesetzt.
Und das war der Sport mit Charlin Janocha.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.29 Uhr mit Olaf Knapp. In der nordenglischen Stadt Liverpool ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Während der Meisterfeier des Fußballclubs FC Liverpool. Laut Polizei wurden 27 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittler gehen nicht von einem Terroranschlag aus. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen weißen Briten aus der Region Liverpool. Premierminister Starmer hat den Vorfall als entsetzlich bezeichnet. Er sei in Gedanken bei allen, die verletzt oder betroffen sind. Details zu den Hintergründen gibt es bisher nicht. Kurz bevor das Auto in die Menge gesteuert wurde, war der offene Bus der Fußballmannschaft durchs Liverpooler Zentrum gefahren.
Bundeskanzler Merz hat die westlichen Verbündeten aufgefordert, die Ukraine entschlossen mit Waffen zu unterstützen. Im WDR-Europa-Forum sagte der CDU-Politiker außerdem, dass es keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen gebe, die an die Ukraine geliefert wurden. Die Ukraine könne also auch militärische Ziele in Russland angreifen. Merz ließ aber offen, ob das bedeutet, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Russlands Führung spricht von einer gefährlichen Entscheidung, die einem Waffenstillstand im Wege stehe. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat mit einem Vorstoß zu den Nord Stream Pipelines eine Debatte entfacht. Der CDU-Politiker hat vorgeschlagen, die Pipelines wieder für Gasimporte zu nutzen, um mit Russland ins Gespräch zu kommen. Aus Berlin Bianca Schwarz.
Die schärfsten Worte hat der Grünen-Bundesvorsitzende Felix Banaschak gefunden. Er nannte Kretschmers Vorschlag, Zitat, überdurchschnittlich dumm dreist. Wieder Gas aus Russland zu beziehen, sei nicht im Interesse der deutschen und europäischen Unabhängigkeit, sondern ein von vorne bis hinten falsches Signal. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer stellt sich mit seinem Vorschlag auch klar gegen Bundeskanzler Friedrich Merz. Merz unterstützt den Plan der EU-Kommission, mit einem neuen Sanktionspaket die Reaktivierung der Pipelines zu verhindern.
Wirtschaftsvertreter rufen die EU zu ehrgeizigeren Klimazielen auf. In einem offenen Brief fordern rund 150 Unternehmen, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90% zu reduzieren. Dies würde die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber Schocks, die Energiesicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. So die Unterzeichner, darunter zum Beispiel SAP, die Otto-Gruppe und die Allianz. Bislang strebt die EU an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ein verbindliches Zwischenziel gibt es noch nicht. Das Wetter in Deutschland, nachts wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, meist trocken. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Am Tage ein Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise Schauer. Im Osten und Südwesten meist trocken, Höchstwerte 14 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und es bleibt eine relativ ruhige Nacht auf den Straßen. Weiterhin keine Meldung. Ihnen eine gute Fahrt.
Er galt als König des Privatfernsehens, Helmut Thoma.
Das sollte jetzt eigentlich nicht kommen, aber wir bleiben gleich beim Thema hier in der ARD-Infonacht. Und zwar geht es um den Mann, der das deutsche Fernsehen umgekrempelt hat. Er ist wortgewandt gewesen, provokant, immer eine Idee voraus. Helmut Thoma, langjähriger RTL-Chef und Pionier des Privatfernsehens. Wer es jetzt bekannt geworden ist, starb er bereits Anfang Mai an seinem 86. Geburtstag in Wien an Herzversagen. Daniela Müllenborn erinnert an Helmut Thoma.
Er galt als König des Privatfernsehens, Helmut Thoma, der Mann, der den Sender RTL in den 1980ern und 90ern groß machte, zu einer der profitabelsten und erfolgreichsten TV-Anstalten des Landes. Seine Idee, ein auf Massenpublikum ausgerichtetes Programm. Helmut Thoma, der Mann für die Quote, die für die werbetreibende Industrie so maßgeblich werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Seine Erfindung. Der Mann hinter den Kulissen, der aber auch vor den Kulissen sehr bekannt war.
Mir war immer klar, das geht nur erstens einmal, indem man sich unterscheidet von allen anderen und dann muss man auch hier sozusagen eine Leitfigur machen. Und die habe ich halt gegeben sozusagen.
Sein Motto, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Mit diesem markigen Satz machte er deutlich, dass für ihn die Zuschauer und ihre Bedürfnisse entscheidend waren und nicht kulturtheoretische Ansätze oder ein höherer bildungspolitischer Anspruch. Mit dieser Strategie hatte der gebürtige Wiener Erfolg. Thoma wurde zum Medienmann des Jahres 1989 gewählt, vom österreichischen Bundespräsidenten 1995 zum Ehrenprofessor ernannt. Der Bambi, der Deutsche Medienpreis, die Goldene Kamera, nur einige seiner renommierten Auszeichnungen. Helmut Thoma schien zu wissen, was dem deutschen Fernsehpublikum fehlte.
Ich stelle Ihnen unser Ballett vor. Hier ist Simone, das ist die Mandarine. Elke ist die Erdbeere. Adele die Kiwi, Caroline die Zitrone. Nadege ist die Blaubeere, Jacqueline die Kirsche und Esther ist unsere Ananas.
Tutti Frutti, das entblößte Aushängeschild von RTL. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Sendestart 1984 setzte Helmut Thoma auch auf das, was Kritiker Unterschichtenfernsehen nennen. Dafür standen etwa die Spielshow Der Preis ist heiß, die Nachmittagstalksendung Hans Meiser oder eben die Erotikshow Tutti Frutti mit Hugo Egon Balder. Sein Fokus auf Einschaltquoten und Reichweiten brachten ihm immer wieder hitzige Debatten ein. Klamauk, Gewalt und Sex im RTL-Programm wurden vielfach bemängelt. Doch bis zuletzt verteidigte Thoma seine Prinzipien. Das Ende bei RTL kam Ende der 90er Jahre. Trotz seiner prägenden Rolle beim Aufbau des Unternehmens trennten sich die Wege von Thoma und RTL, weil es zwischen ihm und Miteigentümer Bertelsmann kriselte. Damals blickte er zufrieden auf die Entwicklung seines Babys, wie er RTL immer nannte, zurück.
Da gab's richtige, sozusagen, ja, Babyjahre in Luxemburg, wo man wirklich kaum zu merken waren, außer dass wir halt laut gebrüllt haben. Und dann kam man in Deutschland, so, sage ich immer, so ein paar Jahre Flegeljahre, wo man also von Tutti Frutti bis Liebesgrüße aus der Lederhose alle provoziert haben. Und dann ist so, ab 92, mit der Markt, 93 mit der Marktführung, ist da sozusagen die Erwachsenenzeit gekommen, wo wir langsam unser Image verändert haben, weg von diesen, sagen wir, etwas zu schrillen Image.
Helmut Thoma, der Mann, der 1973 seine Karriere beim Radiosender Radio Tele Luxemburg startete. Nach der Liberalisierung des Fernsehmarktes Anfang der 1980er Jahre von RTL beauftragt wurde, einen Fernsehsender aufzubauen und für sein ehrgeiziges Projekt den Bertelsmann-Konzern als Finanzpartner gewinnen konnte, um in den 1990er Jahren den deutschen Fernsehmarkt zu beherrschen. Er starb an seinem 86. Geburtstag an Herzversagen.
Wirtschaft.
Die Aktie von ThyssenKrupp hat gestern einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Einen Anstieg einer Aktie gibt es nicht selten, wenn es den Beschäftigten des Unternehmens an den Kragen geht. Und genau das befürchten viele bei ThyssenKrupp, denn der Konzern wird umgebaut, manche sagen sogar zerschlagen. Was Deutschlands größter Stahlkonzern plant und wie das ankommt, berichtet Jörg Marksteiner.
Der geplante Umbau des seit Jahren kriselnden Industriekonzerns könnte weit über den Stahlbereich hinausgehen. Das Wort von der Zerschlagung macht jetzt die Runde und sorgt für neue Unruhe unter Mitarbeitern und Betriebsräten.
Wenn man von Zerschlagung redet, anstatt vernünftige Lösungen zu finden, ist das nicht so toll.
Ich bin noch recht jung und dann unter den Umständen solche Meldungen hat einen total scheiß Beigeschmack.
Solche Botschaften plötzlich in der Zeitung zu lesen, statt Informationen vom Vorstand zu bekommen, das tue der ohnehin verunsicherten Belegschaft nicht gut, sagt Konzernbetriebsratschef Tekin Nasikul, der auch im Aufsichtsrat sitzt.
Und daher kann ich das, was jetzt gerade hier im Umlauf ist und den Unmut der Beschäftigten völlig verstehen. Das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung und wir stehen für eine Zerschlagung auf gar keinen Fall zur Verfügung.
Von einer Zerschlagung war dann so wörtlich auch nicht die Rede, als die Unternehmensführung später reagierte und schriftlich mitteilte, was sie vorhat. Im Kern geht es um einen riesigen Umbau, der alle weltweit 96.000 Mitarbeiter betreffen wird. Aus dem mehr als 200 Jahre alten Ruhrkonzern soll eine Art Verbund selbstständiger Firmen werden. Zitat:
Kern der Überlegungen ist es, schrittweise alle Geschäftsbereiche von ThyssenKrupp zu verselbstständigen und für die Beteiligung Dritter zu öffnen.
Etwa durch einen Börsengang. Als erstes soll das mit dem Bau von Militärschiffen und U-Booten passieren. Bis Ende des Jahres soll dieser Bereich an der Börse sein. Das war auch schon bekannt. Neu ist, dass dieser oder ein ähnlicher Weg auch allen anderen Geschäften und Sparten bevorsteht. Etwa mit den Autoteilen, dem Stahlhandel, dem Anlagen- und Fabrikbau. Sie sollen künftig eigenständig werden. Dann wohl ohne Schutz des Konzerndaches, dafür aber mit mehr Eigenverantwortung. Und, das klingt deutlich durch, vielleicht auch mit mehr Möglichkeiten, wenn zum Beispiel neue Eigentümer eigenes Geld mitbringen. Zitat:
Ein solcher Schritt ermöglicht es, das volle Wertschöpfungspotenzial der Geschäfte zu haben und ihre Eigenständigkeit gezielt für Investitionen, Marktchancen und weiteres Wachstum zu nutzen.
Was all das für die vielen 10.000 Mitarbeiter bedeutet, wenn ihr Unternehmensteil börsenreif gemacht werden soll, das ist noch unklar. Zu einem möglichen weiteren Stellenabbau, auch unter den bislang noch 500 Beschäftigten in der Firmenzentrale, äußerte sich ThyssenKrupp heute nicht. Möglicherweise läuft es am Ende sogar besser als befürchtet, sagt Firmenkenner und Kleinanlegervertreter Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Er sieht es positiv, wenn eine Sparte mit neuen Eigentümern künftig nicht mehr im Konzern mit den anderen Sparten um jeden knappen Euro rangeln muss.
Und ich glaube, das muss kein Nachteil sein für die einzelnen Einheiten, sondern kann auch zu einem Aufblühen führen. Und darauf kann man eigentlich nur hoffen.
Bis Ende September soll das neue Konzept für ThyssenKrupp im Aufsichtsrat vorgestellt werden. Auch wenn ThyssenKrupp künftig nicht mehr Alleinbesitzer seiner Geschäfte sein sollte, die Mehrheit an den Beteiligungen werde man aber weiter behalten. Einzige Ausnahme, das Stahlgeschäft, das zu 50% an einen Investor verkauft werden soll.
Ob die starken oder stärkeren Grenzkontrollen, die die neue Bundesregierung eingeführt hat, wirklich was bringen, ist, gelinde gesagt, umstritten. Und auch in der Grenzregion Straßburg-Kehl stößt das auf wenig Begeisterung, denn es gibt vor allem für die Autobauer ständig Staus und Wartezeiten und Verzögerungen. Der Oberbürgermeister von Kehl und die Bürgermeisterin von Straßburg haben deshalb einen Brief geschrieben an Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie fordern darin mehr Rücksicht und weniger intensive Kontrollen, damit der Grenzverkehr flüssig läuft. Ulf Seefeld.
Karin Köhl stammt aus dem Elsass, arbeitet aber in einem Geschäft in der Kehler Fußgängerzone. An Werktagen muss sie deshalb mit ihrem Auto über die Europabrücke.
Es ist schon ziemlich schwer, weil man verliert viel Zeit, um die Grenze zu kommen. Also so wie heute Morgen habe ich fast 20 Minuten gebraucht und manche Tage brauche ich fast 35 Minuten. Das ist halt schon viel Zeit.
Weil es vielen Grenzpendlern im Großraum Straßburg-Kehl so geht wie Karin Köhl, haben Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz und seine Straßburger Amtskollegin Jean Bersikion nun reagiert. In einem Brief an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz fordern sie mehr Fingerspitzengefühl. Wolfram Britz.
Zum Teil sind Rückstaus halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Manchmal geht es auch schneller, aber immer zu den Stoßzeiten haben natürlich die Menschen das Problem, über die Grenze zu kommen. Und wir haben in Kehl 3000 französische Staatsbürger, die hier leben und die täglich diese Grenze passieren. Die Schüler, die in die Schule gehen auf französischer Seite und dann wieder zurück müssen, für die ist das natürlich auch eine Belastung. Von daher, ja, für das Zusammenleben macht es etwas schwieriger, unangenehmer.
Und Kehls Oberbürgermeister geht noch einen Schritt weiter. Er spricht von wirtschaftlichen Schäden.
Wir haben einen Pendler aus Frankreich, die in den Hafen müssen. Wir haben Warenverkehr, der vom Straßburger Hafen nach Kehl oder von Kehl in den Straßburger Hafen muss. Wir sind zusammengewachsen und diese Situation, die erschwert es natürlich für die Unternehmen. Wenn man sieht, die LKWs, mehr Reisezeit, mehr Arbeitszeiten und das können wir uns eigentlich auch in diesen Bereichen nicht unbedingt erlauben, in der Situation, wie wir wirtschaftlich in Deutschland auch sind.
Ebenfalls beeinträchtigt fühlen sich die Inhaber von Geschäften in der Kehler Innenstadt. Sie spüren, dass weniger Menschen aus dem Elsass und aus Straßburg zum Einkaufen kommen, eben wegen der Wartezeiten am Grenzübergang. Klaus Mücklis, der Vorsitzende des Kehler City Forums.
Wir brauchen Kundschaft von weiter her, gerade mit der Großstadt Straßburg nebendran. Und das merken wir natürlich sehr. Und man sollte da wirklich wieder mit dem Fingerspitzengefühl zu einer normalen Kontrolle zurückkehren. Wir brauchen deutsche und französische Kunden. Wir brauchen beide in Kehl. Wenn die aussteigen aus der Tram, dann wird es erst mal kontrolliert und dann stehen sie mit Maschinengewehr da. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das große Einkaufsfeeling, was dann aufkommt.
Kehls Oberbürgermeister Britz und seine Straßburger Kollegin haben den Bundeskanzler eingeladen, sich vor Ort einmal ein Bild von der Situation zu machen. Und sie hätten dann auch Fragen.
Wir würden uns mal wünschen zu erfahren, ob diese Grenzkontrollen, wie sie jetzt durchgeführt werden mit den PKWs, wirklich diesen Erfolg bringen, den man sich erhofft. Unseren Erkenntnissen nach ist die illegale Einwanderung nicht unbedingt mit den Privat-PKWs, sondern eher mit Ortenau-S-Bahn, mit Tram oder mit Flixbussen. Und wenn man das auf dieses dann auch reduziert, dann kann man sicher noch viel bewegen, um die Situation zu verbessern oder anzupassen und den Individualverkehr von einzelnen PKWs vielleicht weniger kontrolliert. Stichprobenartig, ja, aber so wie es im Moment ist, ist halt eine große Einschränkung.
Kehl und Straßburg fordern weniger Grenzkontrollen. Ulf Seefeld war das.
Die ARD Infonacht.
Die größte Shopping Mall in ganz Ostafrika hat gerade hier eröffnet, im Viertel Eastleigh in Kenias Hauptstadt Nairobi. Es ist ein großes, modernes Stadtviertel. Dutzende Hochhäuser sind hier gebaut worden, mit Wohnungen, Büros und Geschäften. Und es ist viel Geld nach Eastleigh geflossen. Aber woher kommt dieses Geld? Wer steckt hinter diesem schnellen Wachstum? Antje Diekans erklärt es.
Es ist das wohl schillerndste Viertel in Nairobi, Eastleigh, eine Stadt in der Stadt. Früher hat man es Klein Mogadischu genannt, nach der Hauptstadt des Nachbarlandes Somalia. Denn ein Großteil der Einwohner kommt von dort. Klein ist Eastleigh allerdings schon lange nicht mehr. Überall wird gebaut. Höher, größer, moderner ist das Motto. Der Journalist Musaib Ismail lebt in einem der alten Gebäude im Viertel. Das sechsgeschossige Haus war hier einst fast ein Wolkenkratzer. Jetzt duckt es sich zwischen die riesigen Neubauten wie ein Relikt aus anderen Zeiten. Musaib Ismail erinnert sich noch gut, wie Eastleigh aussah, als er vor 10 Jahren ankam.
Es haben nicht viele Menschen hier gelebt und es gab kaum Geschäfte. Die Straßen waren schlecht, die ganze Infrastruktur funktionierte nicht.
Der 26-Jährige wohnt ganz oben. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Er teilt sich eine Einzimmerwohnung mit 2 anderen Männern. Das meiste Geld, das er verdient, braucht er, um seine Familie in einer Kleinstadt an der Grenze zu Somalia zu unterstützen. Für ihn liegt auf der Hand, warum so viele aus dem Nachbarland in Eastleigh investieren.
Wir wissen, wie unsicher die Lage dort ist. Es gibt einen Bürgerkrieg seit mehr als 30 Jahren. Die Regierung hat kaum etwas zu sagen. Die Leute haben Angst, dass Immobilien, die sie dort kaufen, zerstört werden könnten. Vielleicht durch einen Bombenanschlag.
Kenia ist vergleichsweise sicher. Viel Geld ist darum in den vergangenen Jahren nach Eastleigh geflossen. Manches aus Quellen, die lieber im Dunkeln bleiben. Lange Zeit hieß es, dass somalische Piraten hier ihre Lösegelder nach der Entführung internationaler Frachter anlegen. Oder dass die islamistische Miliz Al-Shabaab aus Somalia Geld hierher bringt. Auch jetzt seien viele Einnahmequellen der Investoren nicht ganz legal, meint der Journalist.
Ich glaube, dass die meisten Leute, die in Eastleigh bauen, die Anlage hier zur Geldwäsche nutzen. Manche sind Politiker aus Somalia oder sie kommen aus der Diaspora, aus Europa oder den USA. Aber es investieren auch Kenianer, die Darlehen aufnehmen oder gespart haben.
Ein Eindruck, den Immobilienexperte Zakaria Dahir bestätigt. Er ist kenianischer Somali und kennt vor allem den Markt in und um Eastleigh. In den vergangenen Jahren seien in dem Viertel um die 100 größere und kleinere Einkaufszentren entstanden, sagt er. Dazu viele Apartments. Und der Markt boome weiter.
Viele investieren in Immobilien, wenn sie Geld gestohlen oder sonst wie erbeutet haben. Wenn jemand kommt und Geld für eine Wohnung auf den Tisch legt, fragt niemand, woher die Einnahmen stammen. Die Leute nehmen das Geld an und übergeben die Schlüssel.
Die Entwicklung werde kaum kontrolliert. Es gäbe von offizieller Seite kein Interesse daran.
Nur die Regierung könnte Nachforschungen anstellen, was die Geldquellen sind. Aber niemand stoppt Politiker, die schmutziges Geld investieren. Sie waschen es hier genauso wie anderswo auf der Welt.
In Eastleigh wohl nur etwas häufiger als anderswo. Dabei helfen auch die kenianischen Gesetze.
Was dieses Land für Investoren so attraktiv macht, ist, dass die Regierung es Ausländern leicht macht. Sie kommen hierher und können innerhalb von einem Monat die nötigen Papiere haben. Solange du zahlst, funktioniert alles. Es ist ganz leicht.
Zumal, wenn ab und zu noch etwas Bestechungsgeld fließt, um den Prozess schneller zu machen. In Eastleigh wird nur bald kein Platz mehr sein. Dann muss das Geld andere Kanäle finden, meint Journalist Musaib Ismail.
Die Gemeinschaft, die hier lebt und diese Stadt in der Stadt entwickelt hat, wird auch ganz Nairobi entwickeln. Das werden wir in der Zukunft sehen.
Es wird weitergebaut, höher, größer, moderner. Das Ende ist in Kenias Hauptstadt noch lange nicht erreicht.
Über Islay in Kenias Hauptstadt war das Antje Dickens.
Kultur.
Der New Yorker Musiker und Komponist Mark Ribot ist nicht unbedingt berühmt, aber bei Insidern bekannt, vor allem für seine Vielseitigkeit. Ein etwas größeres Publikum kennt ihn vielleicht seit den 80er Jahren, und zwar als Gitarrist von Tom Waits. Aber Ribot veröffentlicht auch Alben unter seinem Namen. Sein neuestes Album heißt Map of a Blue City und ist eine Sammlung von eigenen Songs aus den letzten Jahrzehnten.
Dass er kein Sänger ist, daraus macht Mark Ribot keinen Hehl. Wie er von Verlust oder der menschlichen Unverbesserlichkeit singt, ist unprätentiös und lakonisch und geht gerade dadurch besonders in die Tiefe. Und auch, dass er als Gitarrist auf einen unerschöpflichen Fundus zugreifen kann, hängt er nicht an die große Glocke. Hören tut man es dennoch, etwa wenn in einem mexikanisch anmutenden Song eine Melodie von Johann Sebastian Bach auftaucht. Songs aus rund 30 Jahren hat er auf Map of a Blue City zu neuem Leben erweckt. Warum veröffentlicht er sie jetzt erst?
Mir wurde sogar von Labels, die selbst Schräges veröffentlichen, gesagt, die Songs seien zu obskur und deprimierend. Also bewahrte ich sie in meinem Korb für Unfertiges auf. Von Zeit zu Zeit kam etwas dazu und ich habe gelegentlich daran herumgebastelt.
Bei den meisten Songs hat er sich für die ursprüngliche Demo-Version entschieden, zugunsten der Atmosphäre, wie er sagt. Bei dem Versuch einer aufwendigen Produktion mit großer Besetzung vor ein paar Jahren ging die nämlich größtenteils verloren, so dass er das Ergebnis nicht veröffentlichen wollte. Aber ein paar dieser Aufnahmen haben es jetzt doch auf das Album geschafft. Daddy's Trip to Brazil zum Beispiel, ein traumatischer Bossa, der die Leiden eines Seekranken beschreibt. If you really want to help me out, close the curtains and call the bell, Captain. Den Titelsong Map of a Blue City hat Mark Ribot in der ursprünglichen Demo-Version belassen. Mit verzerrtem Gesang zu einer E-Gitarre mit Tremolo-Effekt singt er über die blaue Stadt. Was hat es damit auf sich?
When my daughter was about 7 years old, she got really into urban design.
Als meine Tochter etwa 7 Jahre alt war, interessierte sie sich sehr für Städtebau und entwarf komplizierte Stadtpläne. Einer davon war ganz und gar mit blauem Filzstift gemalt. Ich wollte wissen, warum. Sie sagte, weil es die Karte von einer blauen Stadt ist. Das inspirierte mich und irgendwie wurde daraus ein Lied über jemanden, der ziemlich orientierungslos ist und versucht, sich in der blauen Stadt zurechtzufinden.
Somehow locates themselves in this blue city.
It's not a blue map. It only looks that way. It's a map of a blue city.
Mark Ribot hat in seinen Anfangszeiten bei Soul-Größen wie Wilson Pickett gespielt, hat mit den New Yorker Lounge Lizards das Experiment gewagt oder mit seiner Band Los Cubanos Postizos die Musik Kubas verarbeitet, um nur einige seiner künstlerischen Stationen zu nennen. All das und noch mehr schwingt auf Map of a Blue City mit.
Map of a Blue City, so heißt das neue Album des New Yorker Musikers Mark Ribot. Das war der Kollege Götz Steger.
Standpunkte.
Seine 9. Auslandsreise als Kanzler hat Friedrich Merz nach Finnland geführt, zum Gipfeltreffen der nordischen NATO-Staaten. Im Mittelpunkt die Sicherheitspolitik und die Verteidigungsausgaben. Unser Gastautor ist Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Und er meint, in der Außenpolitik setze Merz konsequent den Kurs fort, den er als Oppositionspolitiker hat anklingen lassen.
Scharfe Rhetorik und Taten von Russland. In der Ukraine lässt der Kanzler ebenso scharfe Rhetorik folgen. Und das konsequente Versprechen, dass Deutschland seine Führungsrolle in der Sicherheitspolitik ausbauen werde. Dass Friedrich Merz Deutschland auf bis zu 5% verteidigungsrelevante Ausgaben im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt vorbereitet, das ist nicht irgendein Schritt. Es ist das Vollziehen der Zeitenwende, die von Olaf Scholz begonnen wurde. Aber Merz tut noch mehr. Er bereitet Deutschland darauf vor, in Europa und im Zweifel auch ohne die Vereinigten Staaten für die Sicherheit des Kontinents sorgen zu müssen. Für Deutschland wird das womöglich noch spürbare Veränderungen mit sich bringen, als die ursprüngliche Zeitenwende von Merz' Vorgänger Scholz es getan hat. Ausgaben werden priorisiert werden müssen für die Bundeswehr. Die Truppe wird sich komplett neu aufstellen müssen und der Haushalt wird ebenso anders und neu aufgestellt werden müssen. Aber was Merz tut, ist nichts anderes als die Anerkennung der Realität. Die Gegenwart ist unsicher geworden und durch zu schwache Rhetorik erhöht sich die Gefahr eher noch. Das hat Merz erkannt und das ist der womöglich spürbarste Unterschied zur Kanzlerschaft seines Vorgängers. Die Chancen, dass Merz mit diesem Weg richtig liegt, die sind groß. Die Hindernisse aber, ihn erfolgreich zu gehen, ebenso. Der Außenkanzler Friedrich Merz wird sich an diesem Erfolg messen lassen. Aber dass er die Größe der Herausforderung verstanden hat, das hat er in den ersten 3 Wochen seiner Kanzlerschaft bereits klargemacht. Und das ist ein echter Fortschritt,
sagt Gordon Ripinski von Politico. Aufhorchen ließ an anderer Stelle die Kritik des Kanzlers an Israel. Die Offensive im Gazastreifen bezeichnete Merz als nicht mehr nachvollziehbar. Das kommentieren viele Zeitungen. Lob kommt von der Augsburger Allgemeinen.
Der Kanzler hat eine Verletzung des Völkerrechts durch die Regierung von Benjamin Netanyahu festgestellt. Merz hat damit einerseits persönlichen Mut bewiesen, andererseits war seine Erklärung unausweichlich. Der internationale Druck aus Ländern wie Frankreich und Großbritannien, sich angesichts der schrecklichen Geschehnisse im Gazastreifen zu positionieren, war in den letzten Tagen ebenso gestiegen wie der in der eigenen Koalition.
Die Süddeutsche Zeitung fordert, mit Waffenlieferungen an Israel müsse nun Schluss sein.
Es tut sich etwas in diesen Tagen. Es gerät etwas in Bewegung. Immer mehr Staaten werden immer deutlicher. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel ernste Konsequenzen angedroht, wenn nicht sofort Hilfe nach Gaza kommt. Spanien will die Waffenexporte stoppen, was nun auch ein paar SPD-Politiker fordern. Es ist ein wichtiges und richtiges Signal. Man kann nur hoffen, dass es mehr Stimmen werden, dass Deutschland nicht mehr nur mahnt, sondern auch handelt.
Berechtigt, aber unausgegoren nennt die Frankfurter Rundschau die Kritik an Israel.
Der vorgeschlagene Exportstopp deutscher Waffen nach Israel ließe vielleicht so manchen hierzulande ruhiger schlafen und würde einigen kritischen Kräften in Israel den Rücken stärken. Doch würde dies Netanyahu und die Seinen kaum beeindrucken. Es hilft auch nicht, wenn 20 europäische und arabische Staaten die Zwei-Staaten-Lösung fordern, ohne zu sagen, wie dies erreicht werden soll. Um die israelische Regierung eventuell von ihrem Weg abzubringen, müssten sich Deutschland und die anderen EU-Staaten mehr einfallen lassen, als viel zu reden, aber wenig zu unternehmen.
Wer an Israels Seite stehe, der müsse mahnen, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Ein schmaler Grat für die Bundesregierung.
Sie äußert ihre Kritik an Israels Vorgehen so deutlich wie nie zuvor und bemüht sich zugleich, die Gesprächskanäle offen zu halten. Forderungen nach einem sofortigen Stopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel sind jedoch Gift für jene diplomatischen Verbindungen, die Berlin dringend braucht, um überhaupt Einfluss auszuüben. Denn wenn selbst eindringliche Appelle kaum Wirkung entfalten, was könnte dann ein vollständiger Kontaktabbruch noch bewirken? Wer in Jerusalem etwas erreichen will, darf nicht als Gegner auftreten.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Gisela Former. Das war die ARD Infonacht bis hierhin. Mein Name ist Reza Baffa. Gleich nach den Nachrichten um 2 übernimmt der Kollege Milad Kupay. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Im nordenglischen Liverpool ist am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 2 Menschen, darunter ein Kind, wurden nach Angaben der Behörden schwer verletzt. Insgesamt 27 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittler nahmen einen 53-jährigen Briten fest. Derzeit werde nicht von einem Terrorakt ausgegangen. Die Hintergründe des Vorfalls sind allerdings weiter unklar. Angesichts der massiven russischen Angriffe auf die Ukraine hat Bundeskanzler Merz eine härtere Gangart angekündigt. Es werde keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen geben, die an die Ukraine geliefert werden, sagte der CDU-Politiker. Dies gelte für Briten, Franzosen, Amerikaner und Deutsche. Ob Deutschland aber tatsächlich den reichweitenstarken Taurus-Marschflugkörper liefern will, ließ er offen. Gestern Abend ist Merz außerdem zum Gipfel der nordischen Länder in Finnland eingetroffen. Zu Beginn der Gespräche haben mehrere Regierungschefs vor dem russischen Präsidenten Putin gewarnt. In Potsdam wird voraussichtlich Ende September ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Das hat Antenne Brandenburg vom RBB erfahren. Der bisherige Oberbürgermeister Schubert ist am Sonntag bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Schubert stand seit längerem in der Kritik. Die Fraktionen im Stadtrat warfen ihm parteiübergreifend Führungsversagen vor. In Berlin wird das Straßennetz in den kommenden Monaten neu vermessen und dokumentiert. Spezielle Fahrzeuge fahren dazu mit Kameras durch die Straßen der Stadt. Die Daten sollen zum Beispiel dabei helfen, Bauprojekte schneller voranzubringen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung gelten beim Erfassen der Straßen in Berlin dann strenge Vorgaben im Hinblick auf den Datenschutz. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hat das Rückspiel in der Relegation bei der SV Elversberg mit 2:1 am Abend gewonnen. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf rbb24.de.